Das Topspiel gegen Energie Cottbus hat RWE verloren und das damit verpasst, in der Tabelle nochmal einen ordentlichen Sprung nach oben zu machen. Wir analysieren das Spiel natürlich heute ausführlich, gucken, warum RWE es nicht geschafft hat, zu Hause zu gewinnen und warum RWE einfach viel zu viele Tore kassiert. Außerdem sprechen wir über die Führungsstruktur in der Mannschaft und schauen, ob da vielleicht etwas verändert werden müsste. Und wir blicken auf das Restprogramm vor der Winterpause und vor allem auf das Spiel am Samstag in Saarbrücken.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht schon, Martin hat es auch wieder zurück ins Studio geschafft. Schön, dass du nach deinem Urlaub wieder zurück bist.
Ja, ich bin schon gefragt worden, ob ich aufgehört habe bei der WAZ oder so.
Um Gottes Willen.
Ist nicht der Fall.
Da also, ist er wieder.
Genau, bin wieder da.
Fabrice auch wieder am Start, schön, dass du
Hallo.
Wieder dabei bist. Dritte Mal in Folge. Alle guten Dinge sind drei. Ich bin Kira, Online-Redakteurin hier bei Funke. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Gibt einiges zu besprechen. Ist noch ganz frisch irgendwie die Eindrücke vom Cottbus-Spiel gestern. Ihr habt es euch angeguckt. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich bei so einem Topspiel wünschen, dass es ein offener Schlagabtausch wird. Und ich glaube, da wurde als neutraler Fan oder als Fußballfan, als neutraler Zuschauer, wird man auch nicht enttäuscht, oder?
Absolut nicht. Also ein neutraler Zuschauer, der wurde wirklich belohnt gestern mit dem Spiel. Ich habe mitbekommen, wie der Kollege Straßburger von Magenta die ganze Zeit wild rumgeschrien hat. Was für ein Spiel, unglaublich. Also der hat da wirklich Spaß gehabt, aber der Essener Fan natürlich jetzt nicht so. Also ich glaube, dass die Fans jetzt nicht komplett enttäuscht nach Hause gegangen sind. Ja, enttäuscht schon, aber jetzt nicht komplett unzufrieden. So, ne? Weil das Spiel war schon ein sehr ordentliches von Rot-Weiß Essen. Ich finde, die Mannschaft hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt. Wenn man sich so die entscheidenden Statistiken anschaut, Torschütze waren, glaube ich, 22-10. Man hat ein deutliches Plus bei Standards gehabt. Viel mehr Ballbesitz, hatte die hochkarätigeren Torchancen. Aber man hat eben mindestens einen Fehler zu viel gemacht. Und das darf man sich gegen eine so abgezockte Spitzenmannschaft wie Energie Cottbus eben nicht erlauben.
Ja, da kann ich Martin nur zustimmen. Also Energie Cottbus war an diesem Abend einfach den Stück weit abgezockter. Ein bisschen besser auch in dem letzten Drittel. Rot-Weiß hat einfach zu viele Chancen liegen gelassen im Endeffekt. Also wenn man sieht, zweite Halbzeit 9-2 Torschüsse oder Schüsse aufs Tor. Cottbus macht von 2 Schüssen 2 Tore. RWE macht aus 9 Schüssen 2 Tore. Und dementsprechend war das einfach vorne nicht gut genug und hinten auch einfach nicht gut genug. In beiden Strafräumen hat RWE einfach nicht die letzte Konsequenz an den Tag gelegt. Und so verliert man halt ein Topspiel, was man eigentlich nicht verlieren muss. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass an diesem Abend nicht Energie Cottbus die bessere Mannschaft war, sondern schon Rot-Weiß Essen. Auch wenn sie so in der ersten Halbzeit 30, 40 Minuten gebraucht haben, um eine richtige Torchance zu haben. Der erste war ja dann wirklich durch Yannick Mause, der frei vom Tor stand. Aber gerade in der zweiten Halbzeit nach dem 1-2 und auch nach dem 2-3 hatte Ramin Safi nur die Riesenchance. Und im Endeffekt wäre ein Unentschieden auch dem Spiel gerecht gewesen und wäre auch ein verdientes Ergebnis gewesen. Aber Uwe Koschinat hat es nachher auch angesprochen, man darf sich auch nicht beschweren, wenn man 3 Tore reinkriegt, dann ist das einfach zu viel für ein Heimspiel.
Ja, weil du ihn jetzt gerade schon angesprochen hast, Yannick Mause durfte von Anfang an spielen. Wart ihr überrascht?
Schon, also man muss ja bedenken, er war dreimal nicht dabei, zweimal nicht im Kader, einmal saß er 90 Minuten auf der Bank in Ingolstadt. Er wurde ja angezählt, aber was wir so gehört haben, ist, er hat reagiert. So, und das wollte man auf jeden Fall von ihm sehen, dass er eben trainiert, dass er Gas gibt. Wir haben uns ein bisschen umgehört, er war wohl sehr fleißig, hat Einheiten mit dem Athletiktrainer gemacht und das konnte man dann auch sehen im Spiel. Also er war deutlich fitter, er ist sogar nochmal in der Nachspielzeit zurückgespurtet, ist weite Wege gegangen und ich finde, er hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Also was willst du ihm vorwerfen? Klar, den ersten, den kann er, den muss er machen. Er macht aber wirklich ein sehr, sehr schönes Tor, da hat man diese Qualität von ihm gesehen, der war gar nicht so leicht, den direkt Volley zu nehmen, den versenkt er wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, er hat eine sehr, sehr gute Positionierung im Strafraum gehabt und er ist auch darauf angewiesen, dass er noch bessere Flanken bekommt. Das war so ein bisschen das Manko. Koska hat da sehr, sehr schwache Bälle geschlagen. Das erste richtig gute Ding von Hofmann macht da rein. Also das war auf jeden Fall positiv, was er da gezeigt hat. Aber wie der Trainer auch schon sagte, er muss jetzt weitermachen. Darauf kann er sich nicht ausruhen. Und das haben wir immer gesagt. Also wir haben nie seine sportliche Qualität angezweifelt, sondern eher die Einstellung. Und jetzt hat er geliefert. Und das muss er weiterhin tun.
Mhm. Ja, Kira, weil du gerade gefragt hattest, wie überrascht wir waren. Ich sag mal so, vor einer Woche wäre ich noch deutlich überraschter gewesen, dass Yannick Maus in der Startelf steht. Also ich war ja auch Mittwoch zum Beispiel beim Training gewesen. Da hat er einen sehr guten Eindruck gemacht, hat die meisten Tore in der Spielform geschossen und war wirklich sehr engagiert. Man hat auch gemerkt, er ist ein Stück weit fitter geworden, wie Martin schon gesagt hat. Er hat wohl auch ein paar heftige Läufe mit an die Hand bekommen, wo er in der Türkei war, die 4 Tage. Also er hat ja nicht nur am Buffet gestanden, sondern hat auch wirklich trainiert. Und ja, im Endeffekt, Yannick Maus hat jetzt zum ersten Mal über 90 Minuten gespielt, hat jetzt 3 Tore in 8 Spielen, das ist auch keine schlechte Quote, aber er muss jetzt halt dranbleiben, wie Martin schon gesagt hat. Und wo ich dann Freitag bei der PK war, habe ich ja Uwe Koschin angesprochen, ob alle 3 Stürmer quasi in Frage kommen für die Startelf. Das hat er auch schon bestätigt, dementsprechend waren wir überrascht. Also ich hätte eher mit Ramin Safi gerechnet, aber ich war jetzt nicht mehr so überrascht wie vielleicht vor 1-2 Wochen, wo er dann gar nicht mehr zum Kader gehörte.
Ja. Naja, man hat ja schon gemerkt, dass Marek Jansen frustriert war. Ja. Das hat man ihm, glaube ich, angesehen. Erst wird dir nach einem Siegtor gegen Schweinfurt Jakub Csuba-Potocznik vor die Nase gesetzt und dann der als unfit verschriebene Yannick Mause, der dann in der Startelf stand, der hat eine Krawatte gehabt, ist ja völlig klar. Ne? Also ja, daran sieht man, dass Koschnet ihm scheinbar nicht zu 100% vertraut, Stürmer Nummer 1 zu
haben
sein.
Haben wir ja oft auch hier schon gesagt, dass er das als, vielleicht dann auch nicht ist.
Als Einwechselspieler sieht, daher kann ich den Frust des Spielers dann schon nachvollziehen, aber gut, es hat sicherlich nicht an der Besetzung der Mittelstürmerposition gelegen, dass Rot-Weiß gestern verloren hat.
Ja, ja, lass uns, wenn wir schon so nah beim Spiel sind, gerne noch tiefer einsteigen.
Szene des Spiels.
Muss fest genug drücken hier. Martin, dann mach doch gerne mal direkt weiter mit deiner Szene des Spiels.
Was hast du dir rausgesucht? Ja, es war ein Spiel mit sehr, sehr vielen Schlüsselszenen. Die meisten sind natürlich negativ für RW ausgegangen. So eine möchte ich mir auch aussuchen. Es war diese Dreifachchance nach dem Anschlusstreffer zum 1-2. Da hatte RWE wirklich 3-3 sehr gute Möglichkeiten. Erst Müsel, da wurde noch ein Schuss dann geblockt. Dann war es, glaube ich, Rios Alonso mit dem Kopfball, den der überragende Funk an dem Tag, der Energietorwart, da nochmal aus der Ecke fischt. Ja, und dann direkt im Anschluss nochmal eine Flanke und einen Kopfball aus kürzester Distanz von Jasula. Leider nicht platziert genug. Also wenn er den irgendwie in die Ecke setzt, dann ist der drin. Und Fabrice und ich haben uns angeschaut und haben gesagt, boah, wenn der jetzt sitzt, dann gewinnt Rot-Weiß dieses Spiel. Also dieses Gefühl hatte man einfach. So dominant war RWE. Ja. Gerade nach diesen Wechseln, als auf 4-4-2 nochmal umgestellt wurde, da hat Essen so eine Wucht entwickelt. Ja, und so einer muss dann irgendwie einfach reingehen. So, und ich bin mir ganz sicher, wenn die den machen, dann gewinnen sie das Spiel auch, holen mindestens einen Punkt. Und ja, dann gab es direkt im Gegenzug das 1-3 und dann ja, wurde RWE schon der Stecker gezogen.
Ja. Fabrice, deine
Szene. Ich habe mir leider auch eine Szene aus RWE-Sicht ausgesucht, die relativ negativ war. Das 0-2 durch Justin Butler, der wirklich ein hervorragendes Tor gemacht hat. 60-Meter-Sprint von der eigenen Hälfte bis nach vorne und dann auch vor Jakob Golz cool geblieben. Also es war ein super Tor. Aber zur Wahrheit der Geschichte gehört natürlich auch das katastrophale Defensivverhalten von Lukas Brumme in der Situation. Lukas Brumme ist an der Außenlinie, ist nah an dem Spieler dran. Wenn er durchläuft, kann er am Ende eine 2-gegen-2-Situation herstellen und stellt dann Butler natürlich auch vor Schwierigkeiten. Aber er bleibt stehen, reklamiert, dass der Ball im Aus war, der auch wirklich nicht im Aus war, bleibt stehen. Und diese paar Sekunden in so einem Spiel, das kann man sich nicht erlauben, weil Butler hat halt nur mal eine hohe Geschwindigkeit. Er ist dann weggezogen und macht dann das 0-2. Und das ist eine Situation, über die sich Uwe Koschiner zu Recht auch maßlos geärgert hat, weil in der dritten Liga gibt es keinen Videobeweis. Da kann man nicht stehen bleiben, sondern wenn der Schiedsrichter oder Linienrichter in dem Moment nicht für dich entscheidet, musst du weitermachen.
Ja, und wie du sagst, ich glaube, der Ball war auch, zumindest im Fernsehen sah es so aus, wäre er relativ deutlich nicht aus gewesen.
Genau, war jetzt nicht so, dass er so 80% im Aus war. War jetzt relativ knapp, aber war nicht im Aus. Und ja, da hat Koschin hat Brummer auch nachher ein bisschen angezählt und war natürlich da nicht mit zufrieden gewesen. Und das ist halt so eine Situation, die dann auch zu so einer Niederlage führt, weil in einem Topspiel darf man sich nicht viele Fehler erlauben. Energie Cottbus hat gestern konsequent verteidigt, haben auch viele Chancen zugelassen, aber die haben dann immer in der letzten Konsequenz noch ein Bein dazwischen gekriegt oder der Torwart hat gut gehalten. Die haben RWE nicht so große Chancen ermöglicht wie diese, dass einer frei aufs Tor läuft, bis auf Mause in der ersten Halbzeit. Und wie gesagt, dann muss man auch sagen, Michael Koska muss einfach schneller rausrücken. Er steht bei Tolcay Cigerci. Klar, ich kann verstehen, man will den Weg zumachen. Mhm. Aber wenn er ein bisschen rausrückt, dann stellt der Butler halt auch vor die Schwierigkeit. Was mache ich jetzt? Schießen, passen. Aber er rückt ja erst raus, wo der schon anfängt zu schießen. Und dementsprechend war es natürlich der große Fehler von Brumme. Aber ich glaube, Koska hätte sich da auch besser anstellen können.
Ja, habe ich so auf dem Niveau auch noch nie gesehen. Also es ging ja von der Strafraumgrenze los. Es war eine Standardsituation.
Eigene Einwurf, ne?
Ja. Und dann rennt er durch. Ich meine, das ist natürlich ein ein Vollathlet, dieser Typ, mhm. dieser Butler. Also hat ja Wollitz nach dem Spiel auch gesagt, so von der Physis her könnte er in der Premier League spielen. Macht er überragend, aber trotzdem. Also das darfst du nicht machen, das Amateur, was Brumme da macht. Ne? Also ja. Wir haben ihn gelobt vor zwei Wochen noch für sein verbessertes Defensivverhalten. Er selbst hat sich auch gelobt, hat betont, dass das doch deutlich besser geworden ist. Das stimmt ja auch, aber ja. das war gestern ein ganz klarer Rückfall in alte Zeiten. Und daran anschließend müssen wir auch über das 1-3 reden. Da war auch Brumme mit in der Verlosung. RW hatte da nämlich Überzahl auf der linken Abwehrseite. Mitsuta lässt sich da von Cigerci ausspielen und Brumme lässt da auch die Flanke zu, ne? Ohne da richtig konsequent hinzugehen. Und wie Fabrice schon sagte, solche Sachen darfst du dir einfach nicht erlauben. Und das ist ein Kernproblem von Rot-Weiß Essen. Mhm. Man lässt immer noch viel zu viele hochkarätige Torchancen für den Gegner zu. Das wurde so ein bisschen kaschiert in den letzten Spielen. Wir dürfen nicht vergessen, selbst Schweinfurt hatte beim Stand von 1-1 wirklich hochkarätige Torchancen. Ingolstadt, wir erinnern uns an die erste Halbzeit, hatten 3 hervorragende Torchancen. Da hat Golzer noch den Essern den Arsch gerettet. Das ist wirklich noch ein Manko. Ja. Das muss Rot-Weiß dringend abstellen, weil du schaffst es halt nicht immer. Du kannst nicht immer 3 Tore schießen zu Hause. Es geht einfach nicht. So. 2 Tore müssen normalerweise in so einem Topspiel genügen. Und ja, das ist ein Problem. Das muss Essen ganz, ganz dringend abstellen.
Ja.
Top-Thema der Woche.
Top-Thema der Woche. Weil du sagst, das muss RWE anders machen, müssen da auch die Führungsspieler, weil darum soll es jetzt auch im Thema der Woche gehen, noch mehr vorangehen. Also wer sich zum Beispiel gestern die Einzelkritik, die ihr ja immer nach dem Spiel schreibt, anguckt, sieht zum Beispiel Ahmed Aslan Note 5. Den haben wir jetzt schon häufiger in den letzten Wochen kritisiert. Und auch gestern hat er nicht das gezeigt, was man vielleicht auch von ihm erwartet in so einem Topspiel. Martin, meinst du, da ist irgendwas in der, oder RWE sollte irgendwie an der Struktur arbeiten? Oder wo siehst du da das Problem, dass da irgendwie diese Präsenz gefühlt
naja,
gerade nicht so da ist?
Es ist durchaus legitim, darüber nachzudenken, ja. ob man Ahmed Aslan mal eine Denkpause gibt. Denn das war gestern wieder nichts, muss man sagen. Also, ja. Wir haben in den letzten Wochen bei ihm über eine aufsteigende Tendenz gesprochen. Ich finde, in Ingolstadt hat das gut gemacht, hat das 1-0 durch Potocnik sehr, sehr sehenswert vorbereitet. Aber gestern hat man ihn einfach nicht gesehen. Also ich habe mir noch nicht so die genauen Statistiken angeschaut des Spiels. Da müsste man mal gucken, wie viel Ballkontakte der gestern hatte. Mhm. So viele können es nicht gewesen sein. Und so früh ist er, glaube ich, auch noch nicht ausgewechselt worden. Es war noch vor der 60. Minute. Und er ging dann auch ohne Protest runter, weil er hatte sich nicht zu beschweren. Das war einfach ein schwacher Auftritt von ihm. Man hat ihn nicht gesehen. Und das ist natürlich ein Problem. Ne? Mhm. Also wir kennen alle den Aslan der Rückrunde, wir wissen, was er für eine Qualität hat, der Trainer weiß das auch, der Trainer hofft ja auf ihn, er schenkt ihm das Vertrauen, aber er kriegt es noch nicht so konstant zurückgezahlt. Und man hat ja auf Cottbuser Seite gesehen, was so ein richtig spielstarker Zehner ausmachen kann. Cigerci macht momentan den Unterschied, Aslan macht das nicht. Und ja. Ich verstehe aber auch das Problem, Michael Schulz ist der Kapitän dieser Mannschaft, ist seit Wochen auf der Bank, weil Kraulich eben momentan spielt mit Rios Alonso. So, der Vizekapitän ist Ahmed Aslan, setzt du den jetzt auch auf die Bank, dann bekommst du, glaube ich, so langsam ein Führungsproblem innerhalb dieser Mannschaft. Wenn wir jetzt rein die Leistung bewerten, dann könnte man natürlich sagen, Tom Mustier fehlt der Mannschaft mit seiner Dynamik, mit seiner Energie. Der müsste neben Jasula spielen.
Hat
Jasula
man gestern
ist ein
auch
Leader.
Wieder gesehen. Ne? Als
gut, klar, kam rein, ne? Hat für viel Wirbel gesorgt. Aber so ist er eben. Ne?
Ja,
gerade
ja,
auch in der
klar.
Rückwärtsbewegung ja. kann das auch. Er ist sehr dynamisch, bringt der Mannschaft sehr, sehr viel. Klaus Jasula ist halt ein Leader, ne? Ist auch auf der 6, wie ich finde. Unverzichtbar und dann kannst du natürlich darüber diskutieren, ob du Torben Müsel dann auf die Zehnerposition stellst, der natürlich seine Qualitäten auch im Abschluss hat und der stärker ist, wenn er näher am Tor agiert. Aber wie gesagt, das muss man so genau abwägen. Koschinat muss sich das genau überlegen, mache ich mir jetzt diese Baustelle auf? Ist Torben Müsel wirklich aktuell deutlich besser als Ahmed Aslan? Kann ich jetzt auch nicht so klar bejahen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, über den man nachdenken muss.
Ja, ist ein schwieriges Thema. Also wie ja. Martin schon gesagt hat, an Koschinats Stelle kann ich es auch verstehen, dass er sich diese Baustelle noch nicht aufmachen möchte. Aber wenn man rein nach den Spielleistungen geht, dann müsste man mal was verändern. Weil ich bin auch der Meinung, dass Tom Mustier in die Startelf gehört. Genauso wie Torben Müsel. Torben Müsel ist für mich einer der besten Fußballer in der Mannschaft. Vielleicht sogar der beste Fußballer. Hat einen sehr, sehr guten Abschluss aus der zweiten Reihe. Und dadurch, dass er so defensiv spielt, kommt er halt nicht so oft in die Situation. Klar, gegen Schweinfurt macht er da super Tor. Gegen Duisburg feuert er da einen aus 30 Metern an die Latte. Aber wenn ich jetzt mal überlege, Martin, wann hat Ahmed Aslan den letzten gefährlichen Schuss aufs Tor abgegeben. Also
immer noch kein Tor aus dem Spiel heraus.
Genau, ja. Immer noch kein Tor aus dem Spiel heraus. Und wie gesagt, das ist ja jetzt keine Kritik nur an dem Spieler, weil wir wissen ja alle, was Ahmed Aslan kann. Er hat letztes Jahr in der Rückrunde, glaube ich, 10 Tore geschossen. Er hat vor 2 Jahren 25 Tore geschossen als Zehner. Also er kann es ja. Das Problem ist einfach nur, dass er sich, glaube ich, selbst auch sehr unter Druck setzt. Er will unbedingt dieser entscheidende Spieler sein, der Mann, der dann immer für die Entscheidung sorgt und dann auch das Spiel in die richtige Richtung lenkt. Und ich glaube, er setzt sich da ein bisschen sehr unter Druck. Und vielleicht wäre es wirklich mal wichtig oder richtig, ihm auch dann eine Denkpause zu geben, weil man ja die Alternativen hat. Es ist ja nicht so wie letztes Jahr, dass man da auf der Bank Spieler hat, die vielleicht nicht dieses Niveau haben, sondern man hat jetzt einen breiten Kader, man hat einen guten Kader. Und das heißt ja auch nicht, dass Ahmed Asan für immer außen vor ist. Aber wenn man nach der aktuellen Leistung geht, dann sehe ich ihn auch nicht unter den besten 11 Spielern von RWE.
Ja, zumal es ja fast jeden Mal erwischt hatte, ne? Also auch Jasula wurde mal auf die Bank gesetzt. Der ist ja immerhin dann, glaube ich, der dritte im Bunde bei den Kapitänen.
Ja.
Und der Kader würde es natürlich hergeben. Man sieht ja auch immer nach Einwechslungen, dass immer wieder ein neuer Schwung reinkommt in das Essener Spiel. Ich könnte es nachvollziehen, wenn man das mal vollzieht, aber ich kann auch verstehen, dass Kotschner dabei Bauchschmerzen haben wird, dann auch noch den zweiten Kapitän zu rasieren und auf die Bank zu setzen. Aslan ist jemand, der ganz gut ankommt in der Mannschaft, der auch durchaus Einfluss hat. Und ich glaube, diese Baustelle möchte er sich noch nicht aufmachen. Aber klar ist natürlich, dass sich der Trainer auch mehr von ihm erhofft. Ist doch völlig klar. Er will es nicht so klar ansprechen. Aber wir haben ja alle das Spiel gesehen. Das war noch zu wenig von ihm, ganz klar.
Ja, man hofft ja bei RWE auch immer, dass irgendwann mal dieser Durchbruch kommt. Weil wir erinnern uns an die Vorbereitung. Martin war ja zum Beispiel auch da. In Augsburg macht er ein Tor aus 50 Metern. In Magdeburg macht er ein Freistoßtor in einem Testspiel. Also wir brauchen ja nicht über die Qualitäten von Ahmed Asan reden, die hat er zweifelsohne. Aber das Problem ist einfach, er bringt sie aktuell nicht auf den Platz. Und ich weiß nicht, ob man ihm damit so einen Gefallen tut, wenn man ihn jetzt noch 2, 3, 4 Spiele mit durchzieht, ohne Erfolgserlebnis. Ich glaube, irgendwann nagt das an so einem Spieler dann auch. Und vielleicht wäre es wirklich mal eine richtige Entscheidung, ihn dann auch mal draußen zu lassen.
Er wäre ja damit nicht raus.
Also genau,
wenn er mal ein Spiel draußen ist, mein Gott, er ist gerade nicht in Form. Ne? Und das haben wir ja schon häufiger gesehen, dass jemand draußen war, dann kam und dann wieder seine Leistung gebracht hat.
Ja.
Vielleicht tut es ihm gut, weiß man auch nicht.
Ja.
Ja. Wir haben, glaube ich, das Spiel ausführlich seziert. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, war die Stimmung, vor allem den Stimmungsboykott am Anfang, den es ja jetzt am Wochenende auch in vielen Stadien in Deutschland gab. Wie habt ihr das erlebt? Vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz erklären, worum es da inhaltlich überhaupt geht und auch, was eure Meinung dazu ist.
Ja, es geht ja um die Pläne, die bei der Innenministerkonferenz vom 3. bis 5. Dezember in Bremen diskutiert werden sollen. Da geht es um Themen wie personalisierte Tickets, zentralisierte Stadionverbote, Überwachungskameras oder Überwachungsmaßnahmen, die weiter ausgeführt werden sollen. Und die Fans, alle Fans eigentlich sehen das als Eingriff in die freie Fankultur und haben halt sich zum Protest entschieden. Bis auf die Fans von RB Leipzig, die nach 3 Minuten dann trotzdem gegen Werder Bremen Stimmung gemacht haben. Aber ich glaube, über den Verein brauchen wir jetzt auch nicht zu reden. Aber alle haben sich
angeschlossen. Ja, wenn die dann dafür sind, dann sollte man sich ja bestätigt fühlen.
Genau. Ja. Und alle Fans haben sich halt angeschlossen. Egal, ob man jetzt verfeindet ist, auch jetzt zum Beispiel beim Spiel von RWE gegen Cottbus, ne, gab es ja den Wechselgesang. Und immer das gleiche Plakat auch, soll das die Zukunft des Fußballs sein, sieht man von der ersten bis zur dritten Liga. Mhm. Und wie gesagt, die Fans beschweren sich halt darüber, dass diese Maßnahmen halt in die freie Fankultur eingreifen. Und es gab ja letztes Jahr schon mal einen Fanprotest, da gab es ja diese Tennisballaktion gegen den Investoreinstieg bei der DFL. Und das hat ja damals gefruchtet, weil es ist ja nicht dazu gekommen. Und ich glaube schon, dass die Fans für solche Themen dann eigentlich immer ein ganz gutes Gespür auch haben. Also ist natürlich schade, wenn so ein Topspiel ist, ich sitze da neben Martin und die ersten 12 Minuten, keine Stimmung, gar nichts. Aber im Endeffekt.
Aber eigentlich, so ein Protest soll ja auch einen.
Soll ja, also auch, eine soll Außenwirkung ja auch
irgendwie wehtun,
haben.
Genau, in Anführungsstrichen.
Genau. Und ich glaube, so ein Fußball möchte ja keiner sehen, dass dann 12 Minuten alle schreien.
Das wollte man ja auch zeigen, was dann passiert, wenn man das wirklich mal so durchsetzt. Und ich fand den Protest völlig in Ordnung. Also es war nicht so nervig wie vor einem Jahr, als diese Tennisbälle auf den Platz flogen und dann Spiele unterbrochen worden sind für mehrere Minuten.
Ja.
Das war ein stiller, friedlicher Protest, ist in Ordnung. Und ich kann die Fans natürlich auch verstehen, weil man möchte sich ja schon diese Fankultur erhalten. Und man muss ja auch sagen, die tatsächlichen Probleme, die sind ja nicht wirklich dann im Stadion, sondern die passieren halt außerhalb oder drumherum. Und Fans haben ja so einen gewissen Ethos, ne? Gerade auch die aktive Fanszene, da geht man eigentlich nicht auf Unbeteiligte los. Und sowas hat man ja wirklich selten erlebt. Klar, Pyro ist so ein Streitpunkt, aber ich finde, so kontrolliert gehört es dazu. Wollitz hat ja Kille gestern auch diesen Punkt.
Ja.
Ich persönlich auch. Ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen. Man will ja auch nicht irgendwie Verhältnisse wie im US-Sport haben. Also dort beneidet man die Europäer für die Fankultur hier. Und also wie gesagt, das geht mir dann doch einen Schritt zu weit, wie man das momentan umsetzen möchte. Von daher kann ich die Fans da schon verstehen, dass man den Protest so äußert.
Ja. Dann lasst uns noch kurz, würde ich sagen, bevor wir über Saarbrücken sprechen, auf die Tabelle schauen. Da hat sich jetzt eigentlich trotz Niederlage ehrlicherweise gar nicht so super viel verändert für RWE. Man ist immer noch 3 Punkte hinter der Spitze. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Duisburg hat verloren. Cottbus hat sich da jetzt nach oben gesetzt. Also immer noch voll im Soll eigentlich. Ne? Gut, man denkt sich jetzt halt mit den Punkten gegen Cottbus, wäre es halt, was hätte sein können.
Immer noch voll im Soll, aber natürlich war es ein Dämpfer, das muss man auch mal sagen. Also Freitagabend, als dann Duisburg spielte und zur Pause 4-0 hinten lag, dann haben alle schon mal auf die Tabelle geschaut und gerechnet, oh, sind wir dann am Sonntag Tabellenführer. Ne?
Das ist immer die Chance, wenn man ins Letzte spielt.
Ist ja völlig klar, man hätte da schon einen ordentlichen Schritt machen können. Ja. So, ja klar, kann man jetzt argumentieren, es hat sich nicht viel geändert. Man ist immer noch 3 Punkte hinter Platz 1, aber ist natürlich enger geworden. Die Rostocker kommen mit ganz, ganz großen Schritten. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Die haben echt noch ein vermeintlich einfaches Restprogramm. Mhm. Ich denke mal, dass sie mindestens noch 2 bis 3 Siege holen werden. Dann sind die auch ganz oben dabei. Und also es ist natürlich alles drin für RWE. Man mischt da ganz oben mit. Aber klar ist, man muss diese Fehler einfach abstellen. So, also wir haben noch gar nicht über die Elfmeter gesprochen.
Mhm. Nee, stimmt. Ich habe an sich noch ein paar offene Punkte, aber ich dachte, wir können jetzt auch nicht eine halbe Stunde über das Spiel.
Wir kommen nicht drum rum, darüber zu sprechen. Es war jetzt der 10. Elfmeter gegen RWE. Und natürlich haben wir uns da auch nochmal die Statistiken angeschaut. Ich glaube, du warst das, Fabrice. Ich glaube, der Rekord liegt bei 15 verursachten Elfmetern in der kompletten Saison. Ne?
Genau, der Rekord liegt bei 15 von Hansa Rostock vor 10 Jahren. 15 Elfmeter in 38 Spielen. RWE hat jetzt 10 zugelassen in 15. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf über 20. Und das ist natürlich, weil ein Elfmeter natürlich auch mal eine Riesenchance ist zum Tor. Und 9 von 10 Elfmetern sind reingegangen. Und im Endeffekt, wenn man sich überlegt, dass RWE 9 Gegentore schon durch Elfmeter kassiert hat, ist das einfach viel zu viel. Und im Endeffekt, bis auf die Elfmeter jetzt in Ingolstadt und Mannheim, waren ja alle auch soweit berechtigt. Manche vielleicht mehr, manche weniger, aber war jetzt keiner von den anderen 7, von den anderen 8, wo man sagt, den kann man auf gar keinen Fall geben. Und gestern war einfach auch, muss man sagen, hat sich Michael Koske auch wirklich selten dämlich angestellt. Also der Spieler geht aus dem Strafraum raus. Natürlich im Rücken sieht man ihn nicht, aber da muss man einfach anders hingehen, weil bis zu dem Zeitpunkt hat Cottbus gar nicht stattgefunden und so rennt man da wirklich völlig unnötig.
So wenn ich so aushole, muss ich ja damit rechnen, dass sie dann Spieler sind, ne? Und das geht halt nicht. So ein ähnliches Szenen haben wir, glaube ich, auch bei Büberi damals erlebt. Das war gegen Osnabrück, ne? Wo er auch nicht bemerkt, dass jemand noch von hinten oder von der Seite kommt. Und ja, das geht einfach nicht. Das darfst du dir auf dem Niveau nicht erlauben. Ingolstadt hast du angesprochen, da ging es, glaube ich, darum, dass er eher außerhalb war. Ja. Aber auch da war es fahrlässiges Zweikampfverhalten von Ramin Safi in dem Fall. Das ist einfach zu viel und das kannst du dann auch nicht mehr kaschieren, ne? Also gerade in so einem Topspiel, fast in jedem Spiel bekommst du einen Elfmeter und wie viele Tore willst du vorne machen? Das müssen sie unbedingt abstellen, aber wenn wir das alles so mit in Betracht ziehen, ne, 10 verursachte Elfmeter, dass du trotzdem noch so gut dastehst, ist ja irgendwie auch ein Wunder und spricht natürlich für diese Qualität der Mannschaft, um das Ganze nochmal einzuordnen. Ich habe auch gestern die Cottbusser gesehen, das war jetzt auch nichts Überragendes. Also RWE hätte diese Mannschaft schlagen können, schlagen müssen eigentlich. Also es gibt nicht diese eine Top-Mannschaft
in dieser Liga. Zeigt ja, wie groß in diesem Jahr die Chance ist.
Ganz genau, die Chance ist riesengroß. Und da sind wir dann vielleicht wieder beim Thema Wintertransfers. Ich glaube, noch ein so ein Puzzleteil fehlt Rot-Weiß Essen, um wirklich nochmal diesen entscheidenden Schritt zu machen. Und die Chance ist so groß wie nie. Die Duisburger, ich glaube nicht, dass sie sich da noch da oben groß halten werden. Die zehren halt noch von ihrem Punktepolster. Ich glaube, von den letzten 9 Spielen haben die nur 2 gewonnen. Und ich sehe Osnabrück jetzt auch ehrlich gesagt nicht so stark. Die Ferler sind eine Überraschungsmannschaft, spielen möglicherweise so ein bisschen über ihrem Limit. Sollte man natürlich auch nicht unterschätzen. Aber es ist alles drin in dieser Liga. Und wenn RWE eben an diesen internen Stellschrauben dreht, sich möglicherweise nochmal auf der einen oder anderen Position verstärkt, dann nach wie vor alles drin, unverändert von diesem Spiel.
Wie blickt ihr auf das Restprogramm bis zur Pause? Also du hast jetzt am Samstag Saarbrücken auswärts, Stuttgart 2 zu Hause, Verl auswärts, Ulm zu Hause.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Martin mir da zustimmt, für mich mit Abstand das schwerste Spiel wird in Verl. Verl ist für mich die spielstärkste Mannschaft mit Hoffenheim 2 in der Liga. Die spielen wirklich einen super Fußball, haben mit Berkan Tass natürlich auch einen absoluten Ausnahmespieler. Und das ist vielleicht, um Martins Punkt da vielleicht zu ergänzen, auch eine Sache, die RWE fehlt. Also RWE hat einen richtig guten, ausgewogenen, ausgeglichenen Kader, auf allen Positionen doppelt besetzt und eigentlich auch keinen so richtigen Abfall. Wenn da einer mal ausfällt, dann kannst du blind einen anderen bringen, das ist gar kein Problem. Aber es fehlt so dieser eine Spieler, der richtig den Unterschied macht. Bei Cottbus hat man Tolcay Cigerci, der hat jetzt, glaube ich, 10 Tore, 6 Vorlagen. Bei Ferl hat man
plus zum Beispiel, Engelhardt.
Plus Engelhardt. Bei Ferl hat man Berkan Tass, der auch schon 15, 16, 17 Scorer hat. Und das ist so ein Spieler, der RWE fehlt. Also du hast nicht diesen einen Unterschiedsspieler, sondern du fängst das so ein bisschen übers Kollektiv auf. Und kann man so und so sehen. Also vielleicht ist es auch gut, einen ausgeglichenen Kader zu haben, weil wenn bei Cottbus jetzt mal Cigerci ausfällt, wird es auch anders aussehen. Aber nochmal zum Restprogramm. Also ich glaube, Ferl wird wirklich eine richtig harte Nuss. Die beiden Heimspiele sollte man gewinnen. Stuttgart 2, Ulm. Stuttgart 2, zweite Mannschaft, hat RWE immer gut gelegen. Ulm ist aktuell wirklich auf dem absteigenden Ast, haben auch viele Probleme im Verein und die beiden Auswärtsspiele, Ferl wird sehr, sehr schwer. Saarbrücken ist natürlich auch immer ein heißes Pflaster, der RWE nie gut ausgesehen.
Das sollte man auf jeden Fall beten. Also ich würde wirklich jedem RWE-Fan empfehlen, eine Kerze in der Kirche anzuzünden, in der Hoffnung, dass Alois Schwarz noch eine Woche im Amt bleibt. Denn da geht es ja momentan wirklich drunter und drüber. Und ich glaube, so ein Trainerwechsel jetzt unmittelbar vor dem Spiel wäre jetzt nicht das, was du dir als Rot-Weiß Essen dann wünschst.
So. Und falls ich erinnere, letztes Jahr hat Alois Schwarz ja sein erstes Spiel gegen RWE gemacht. Da wird sich ja wieder so ein Kreis schließen, wenn er jetzt ausgerechnet vor RWE entlassen wird. Aber so wie ich gehört habe, hat Saarbrücken wohl auch ein bisschen Geldprobleme. Und Jürgen Luginger hat jetzt nicht unbedingt ein Bekenntnis von Minen, sondern hat gesagt, um Gottes Willen, warum sollen wir denn jedes Mal den Trainer entlassen? Also ich glaube jetzt, so wie sie angehört hat, wird er wohl noch im Amt bleiben und ich glaube,
das
erhöht die Chancen für RWE. Und im Endeffekt, jetzt hat man das Spiel zu Hause verloren, dann muss man halt auswärts gewinnen. Also wenn man oben dran bleiben will, dann sollte man jedes zweite Spiel auf jeden Fall gewinnen und warum nicht in Saarbrücken? Das ist jetzt keine Top-Mannschaft, die sind glaube ich am 12. Platz. Also
überragend gestartet und genauso schnell wieder abgestürzt. Ne?
Ja, also.
Ja, dann wieder mit Mause, Martin.
Gehe ich mal schwer von aus. Also je nachdem, wie sein Körper jetzt reagiert, aber er hat auf jeden Fall Argumente geliefert. Er hätte sich das jetzt verdient. Die Leistung war wirklich in Ordnung. Wie gesagt, die eine Chance, die muss er machen. Aber ansonsten passte das alles. Läuferisch, er hat durchgehalten, hat 90 Minuten gespielt, hat gezeigt, er kann es, auf ihn ist Verlass. Und ja, warum sollte man ihn jetzt rausnehmen? Und man braucht jetzt auch mal ein bisschen Konstanz. Also man kann es jetzt nicht jede Woche irgendwie einen anderen spielen lassen. Muss sie auch mal langsam mal darauf abstimmen und man sieht so, dass die Abläufe noch nicht so 100% stimmen. Er ist gerade in der ersten Halbzeit 1-2 Mal in die Tiefe gelaufen, bekam den Ball da nicht und ich glaube, wenn diese Automatismen greifen, ja, warum nicht? Also es gibt, glaube ich, schlechtere Stürmer als einen fitten Yannick Mause, ne? In der dritten Liga.
Ja.
Und Uwe Kuschner hat es ja auch angesprochen. Nach der PK, glaube ich, zum ersten Mal richtig, dass er jetzt wirklich auf einen echten Mittelstürmer setzen möchte. Sonst war immer mit Ramin Safi mal vorne, mal dann Yannick Maus oder Chuba Potocnik. Aber jetzt hat er es wirklich angesprochen, dass durch die veränderte Spielanlage von RWE spielt jetzt dominanter. Dadurch ist man natürlich auch vielleicht defensiv ein bisschen verwundbarer. Aber es ist auf jeden Fall deutlich ansehnlicher, wie sie mittlerweile spielen. Und dadurch braucht man einfach einen Stürmer. Weil man hat jetzt gesehen, in Ingolstadt und gegen Cottbus sind die Flanken reingekommen. Und Chuba Potocnik und Mause haben sie dann auch verwertet.
Ja.
Und dafür sind Mittelstürmer da. Und ich würde auch jetzt in Saarbrücken natürlich mit Yannick Mause gehen, weil er hat jetzt natürlich ein persönliches Erfolgserlebnis gesammelt, auch wenn RWE das Spiel leider verloren hat, aber 3 Tore hat er jetzt schon geschossen, also er sollte die Chance bekommen und vielleicht wird er doch noch zu dem Spieler, den man sich intern erhofft hat.
Ja, wir sind gespannt. 4 Wochen noch bis Weihnachten, dann geht Schlag auf Schlag bis dahin. 4 Spiele stehen noch an, wir freuen uns auf alles, was kommt. Natürlich erstmal am Montag wieder hier, dann gibt's alles rund ums Spiel in Saarbrücken. Danke euch beiden.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.